Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Die neueste Ausgabe von The End, dem Podcast auf Leben und Tod, nun schon zum zweiten Mal quasi vor Live-Publikum in der Urania. Und ich habe mich, weil wir beruflich auch schon viel zusammen zu tun hatten, sehr darauf gefreut, dass Thomas Höhne heute zu Gast ist. Und Thomas Höhne ist, oh, ich kann die Liste gar nicht anfangen, du bist einer von sicherlich vielen, aber der für mich kreativsten Friedhofsverwalter hier in Berlin und bist auch, es musste mir kurz helfen, Vorsitzender des Verbandes der Friedhofsverwalter Ortsgruppe Berlin. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Fast, also regional, immerhin regional, nicht nur Ortsgruppe, Regionalgruppe Berlin-Brandenburg.
Mhm. Und du verwaltest 4 Friedhöfe.
Ja, richtig.
Jetzt ist es wahrscheinlich als Friedhofsverwalter ähnlich wie bei mir als Bestatter, wenn ich mit meiner Schwester auf eine Party gehe und wir erzählen, was wir beruflich machen, wenden sich Leute entweder ab oder fragen sehr interessiert nach. Mhm. Wenn wir beide uns auf einer Party treffen würden und ich würde dich fragen, wie zum Teufel bist du auf die Idee gekommen, Friedhofsverwalter zu werden? Wie war dein Weg zu diesem Berufsbild? Und was kannst du das Berufsbild einmal erklären? Was macht ein Friedhofsverwalter?
Ja, also zuerst zum Weg. Der Weg ging über eine Kleinanzeige, Führungskräfte im Tagesspiegel, also zu der Zeit vor 16 Jahren, als es im Tagesspiegel noch viele Stellenanzeigen gab. Führungskräfte immer gut, ne? Ich hatte einen super Job, aber meine Frau hat mir vorgelesen, guck mal hier, das klingt interessant. Kirchhofsverwalter gesucht, ne? 800 Beisetzungen. Und dann meinte ich, das klingt wie Hausmeister. Und sie meinte, ein Hausmeister mit 800 Beisetzungen kann ich mir schwer vorstellen. Ich habe am nächsten Tag da mal angerufen und dann nahm das Glück seinen Lauf sozusagen. Ne? Ich fand das auf einmal sehr, sehr spannend und interessant. Und es passte einfach zu der Lebenssituation, dass man in einem bestimmten Alter sich überlegt, willst du noch mal was anderes machen?
Eine Frage, die ich ja durchaus aus meiner Vita kenne. Aber was muss man mitbringen, um sich bei einem Verband als Friedhofsverwalter zu bewerben? Gibt es da eine klassische Ausbildung zu? Ist das was, was man studieren muss? Was sind quasi die Voraussetzungen, die man mitbringen muss?
Nein, das ist im Grunde genommen genauso wie bei den Bestattern. Du kannst Elektriker sein, du kannst die linke Hand von Tim Renner sein. Ne? Es ist ein ganz typischer Beruf für Quereinsteiger. Ne? Es gibt keine Ausbildung zum Friedhofsverwalter, es gibt nur Fortbildungsseminare vom TÜV oder von der Deuler im Norden. Aber eine direkte Ausbildung dazu gibt es nicht. Die entscheidende Frage in meinem Bewerbungsgespräch kam ganz am Schluss: Haben Sie Erfahrung im Umgang mit Toten? Und ich wusste gar nicht, was gemeint ist so richtig. Na, und ich meinte, ja, wie jetzt? Dann meinte er, ja, mit Toten, mit Leichen. Dann meinte ich, nein, woher? Und dann hieß es nur, aha. Und das war dann das Ende des Bewerbungsgesprächs. Also es war kein absolutes Knockout-Kriterium. Aber irgendwie wäre es schon gut gewesen, wenn ich schon mit Leichen zu tun gehabt hätte.
Aber erinnerst du dich, mit was hast du quasi gepunktet, dass die sich auf jemanden, der ja doch fachfremd ist, eingelassen haben?
Ja, also es war natürlich so, ich bin ausgebildeter Landschaftsgärtner. Ich habe in Dortmund, meinem Geburtsort, eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner gemacht und bin dann Kolonnenführer, wie das damals so schön hieß, gewesen, also militärischer Jargon auch im Garten- und Landschaftsbau. Und bin dann zum Studium nach Berlin gegangen, habe ja an der TU Landschaftsplanung studiert und hat 16 Jahre lang ein Planungsbüro gemeinsam mit anderen gehabt für Stadtplanung, Landschaftsplanung, Verkehrsplanung und bin in der Architektenkammer als Landschaftsarchitekt eingetragen. Also meine Motivation war im Grunde genommen, ich wollte nochmal und wieder was Erdigeres machen, ne, als ich in dem Planungsbüro war. Ich war Geschäftsführer auch von einem großen Laden. Und im Grunde genommen ist es ein bisschen für mich halt auch ein Ausstieg in einen Neueinstieg gewesen, muss man so sagen.
Man muss einmal dazu sagen, wenn ich mit Angehörigen auf einen der Friedhöfe von Thomas komme, ist das zumeist, bist du das persönlich, der mit uns zusammen die Stellen aussucht. Da wird kein Mitarbeiter vorgeschoben, sondern das ist schon was du selber in die Hand nimmst, was ich sehr, sehr, sehr sympathisch finde, weil auch andersrum, ich weiß, wie sich Friedhöfe immer wundern, dass wir quasi immer mitkommen als Bestatter zum Stelle aussuchen. Der Hauptgrund, weswegen ich dich aber eingeladen habe, ist, dass ich nicht nur das Gefühl habe, sondern es auch sehe, dass ihr auf den Friedhöfen, die du betreust, versucht, das zu schaffen, was ich auch an vielen Stellen unter einem modernen Friedhof, ohne dass es jetzt nach Trendsetting klingt, relativ erfolgreich zu machen. Und ich habe dir im Vorgespräch erzählt, dass ich das in unserer Arbeit interessant finde, dass ich weiß gar nicht, wie viel über 200 Friedhöfe wir in Berlin haben. Und dass es aber immer wieder interessant ist, dass eine der großen Veränderungen, die, glaube ich, in den letzten Jahren passiert ist, dass Menschen, die jemanden beerdigen, nicht mehr nur danach gucken, welches ist der Friedhof, der direkt vor meiner Haustür ist, sondern wirklich sehr intensiv anfangen danach zu schauen, welche Orte entsprechen dem, was ich mir von einem Friedhof erwarte oder wünsche. Und dann läuft es selbst in der Stadt wie Berlin immer wieder oder sehr, sehr häufig signifikant auf so 4, 5 Friedhöfe hinaus, wo zumeist sich die Verwalter mehr trauen zu machen. Wann war für dich klar, dass man versuchen muss, neue Wege zu gehen und vielleicht auch, wie sahen die Wege bei euch auf den Friedhöfen aus?
Also ich habe, als ich dort angefangen habe, halt auch irgendwie viel Hässlichkeit gesehen, muss ich ehrlich so sagen. Es sind klassische, typische, für Berlin typische gründerzeitliche Allee-Quartierfriedhöfe, Grabfelder, die von Alleen gefasst werden.
Das heißt kurz als Übersetzung Stelle neben Stelle, gerne so eine
Quadratisch praktisch gut. Ne? Ja. So, ne? Also orthogonale, rechtwinklige Grabfelder, maximale Flächenökonomie, die man in der Gründerzeit mit dem Bevölkerungswachstum auch einfach brauchte. Denkt man erstmal ein langweiliger Friedhofstyp, aber wenn die Bäume größer sind und alt sind, ist das auch ein landschaftsästhetischer Genuss. Aber wenn halt alles dann auf Sauberkeit getrimmt ist und auf ordentliches Aussehen, was halt früher im Grunde genommen ausgereicht hat, dann erreicht das heute nicht mehr die Herzen der Menschen. Also so ein Friedhof muss heute halt einfach irgendwie sinnlicher sein. Ne? Und deswegen habe ich recht früh angefangen, damit eine Waldabteilung, die durch sehr schöne alte Buchen geprägt war, also wieder zu beleben. Das Laub wurde immer weggekratzt, ne, das Bodenleben stirbt ab und das tut den Bäumen nicht gut. Die Abteilung war auch schon sehr stark aufgelichtet, Wandel der Bestattungskultur, mehr Flächen, die frei werden.
Kannst du für mich einmal diesen Bereich beschreiben, ja, wie der heute aussieht?
Also heute blüht da Waldmeister, also eine typische Buchenwaldpflanze, Christrosen, die dort blühen. Und das Tollste ist, dass die Buchen sich dort mittlerweile tatsächlich auch selbst verjüngen. Also das ist das größte Kompliment für einen Förster, wenn Buchen sich am Standort selbst verjüngen, wenn die Samen dort aufgehen, weil es absolut anspruchsvolle sogenannte Mullkeimer sind. Das ist also ein sehr guter Humus, eine gute Humusqualität. Und dass das mittlerweile, dadurch, dass wir am Anfang da 200 Kubikmeter Komposterde eingebracht haben, passiert ist und halt viele typische Stauden für Buchenwälder, Salomonziegel, Maiglöckchen und so weiter.
Ja. Und für jemanden, der das noch nicht gesehen hat, in diesem Bereich, wie sind dort die Gräber angelegt? Also das, wie habt ihr das gestaltet?
Ja. Es gibt natürlich jetzt keine Einfassungen, sondern es ist im Grunde genommen vom Bild her tatsächlich so wie in einem Friedwald. Es war von mir damals als innerstädtische Friedwaldalternative gedacht. Das war ein Zeitpunkt, als es um Berlin rum nur einen einzigen Friedwald in Fürstenwalde gab. Mittlerweile sind es 14 solcher Angebote und ich wollte halt einfach was diesem Bedürfnis der Menschen nach naturnaher Bestattung in der Stadt auch entgegenkommt und habe mir einfach den Friedhof angeguckt, wo bietet der Ansatzpunkte und Chancen, sowas halt mit kurzen Wegen und auch im Winter erreichbar in Berlin zu schaffen.
Und wenn ich dort ein Grab hätte, wie sieht das aus? Also habe ich dort einen Stein, den ich mir hinstellen kann? Stellt ihr dort einen Stein hin? Ja. Findet man mich überhaupt in diesem Wald?
Man findet die Grabstelle, weil die durch einen ganz schlichten kleinen Pultstein aus einem Fichtelgebirgsgranit, also der Stein ist von gar nicht so weit her, gekennzeichnet ist, aber die Grabstelle hat natürlich nicht eine Einfassung durch Stein, sondern die Grabstelle liegt sozusagen in der Natur, ne? Im Waldmeister, ne? Unter einer Buche. Man hat im Grunde genommen das Gefühl, dass man irgendwo im Wald steht.
Und jetzt für die, die leider schon mal jemanden bestatten mussten und sich um den Grab kümmern müssen, wie ist es, wenn ich dort eine Stelle habe, wo ich jemanden beigesetzt habe? Ich gehe jetzt davon aus, dass man dort wahrscheinlich eine Feuerbestattung haben muss, dass dort Urnen, oder gibt es dort auch Sargbestattungen?
Im Buchenhain nicht, weil die Buchen darauf sehr empfindlich reagieren, aber bei fast allen alternativen Bestattungsangeboten bei uns, die so naturnah sind, also in der Heidelandschaft, in der mediterranen Landschaft des Ölbergs, im Alpinum, überall dort sind auch Sargbestattungen möglich. Ja.
Du bist gerade schon sehr, sehr weit, weil ich glaube, dass jemand, der noch nicht auf einem Friedhof war und auch noch nicht bei euch auf einem Friedhof war, ich glaube, dass das schon erstmal aber grundsätzlich was Neues ist. Mhm. Also die meisten, die ich kenne, haben Bilder von Friedhöfen im Kopf. Und was, als ich das erste Mal bei euch war, mich so fasziniert hat, ist, dass du hast es gerade schön gesagt, du hast Landschaften gebaut. Mhm. Also ne, für die, die sich das noch nicht vorstellen können, das sind Felder, welche Größe haben die im Schnitt? Kannst du das sagen?
Ja, diese Grabfelder, die sind bei uns innerhalb dieser Alleen quasi immer ungefähr 3000 Quadratmeter groß.
So, und auf denen finde ich dann plötzlich halt eine Heidelandschaft, wie du es gesagt hast. Mhm. Und hat das quasi erstmal auf Offenheit auch bei deinen Chefs, oder hat das zum offenen Ohr geführt, oder haben die gesagt, der Typ spinnt jetzt, was hat er vor auf unserem Friedhof hier?
Ja. Also mein Chef ist der Gemeindekirchenrat der Luisenkirchengemeinde, denen diese vier Friedhöfe gehören. Und das ist das, was mich halt auch gereizt hat, dass man dort tatsächlich große Gestaltungsfreiräume, Spielräume hatte. Sprich, ich überlege mir etwas, ich schlage das vor, ich nehme den Gemeindekirchenrat mit, ich zeige denen das. Und am Anfang ist das natürlich für die ein Risiko gewesen, genau wie du sagst, irgendwie geht sowas. Ist das wirtschaftlich? Der Friedhof muss sich selber tragen. Wir kriegen null Zuschuss von der Gemeinde oder aus der Kirchensteuer. Ne? Und ich habe dann halt eine Institution eingerichtet. Das ist das jährliche GKR-Grillen gewesen auf dem Friedhof. Und das ist ein Kontrollinstrument gewesen. Ne? Das
für bedeutet, dich? Damit kontrollieren sie dich?
Ja, gegenseitig. Ja, genau. Ne? Und also das bedeutete 2 Stunden vorher, Spaziergang über den größten zusammenhängenden Friedhofskomplex von diesen 4 Friedhöfen, wo ich gesagt habe, was habe ich vor im nächsten Jahr? Und über die Zeit haben die halt immer dann gesehen, ne, was hat er gemacht im letzten Jahr? Und dadurch ist halt einfach dann Vertrauen entstanden, dass das, was ich mache, angenommen wird von den Menschen. Und auf diese Art und Weise gibt es also fortlaufend die direkte und unmittelbare Rückkopplung und natürlich halt auch durch die Pfarrerin, wenn die auf dem Friedhof zu Beisetzungen sind.
Ich kenne ganz, ganz tolle Friedhofsverwalter und Verwalterinnen, die ich kennenlernen durfte. Mhm. Eine Fragestellung, die ich aber dennoch häufig vermisst habe, also bei den tollen seltener, nämlich die Frage nach einer Bedürfnislage.
Ja.
Ist das für dich, also weil ich teilweise, also in den schlechten Erfahrungen, die man durchaus auch machen muss mit Friedhöfen, hatte ich häufig das Gefühl, das ist so ein Friss oder Stirb, so machen wir das hier. Mhm. Also ist das für dich ein Druck, weil in Berlin so viele Friedhöfe sind, muss ich mich quasi attraktiv gestalten? Oder ist das einfach auch noch eine Motivation von dir?
Also es ist auf jeden Fall eine persönliche Motivation von mir, weil es ist einfach mein Anspruch, Orte zu schaffen, die einem Frieden und Ruhe geben können. Und dieses Bedürfnis, das ist bei den Menschen einfach auch mittlerweile irgendwie anders. Was gibt mir Ruhe? Was lässt mich runterkommen? Es sind nicht mehr unbedingt die von Steinen eingefassten Gräber, ja auch, also auch gerade historische, solche vergeben wir auch in Patenschaft. Aber dieses Bedürfnis nach einer bestimmten Atmosphäre, die mich einfach dann erfüllt und die mich ruhiger werden lässt, die mir auch ja, Trost verschafft, das habe ich schon ziemlich am Anfang auch gespürt und das hat sich dann letztlich halt, okay, ich bin ja jetzt im 17. Jahr schon, das habe ich halt immer weiter sozusagen durch andere und neue Angebote entwickelt, ja.
Wir haben in einem der Podcast Flake von Rammstein zu Gast gehabt, der für sich so ein bisschen gesponnen hat, was ein guter Friedhof kann und meinte, was spricht eigentlich dagegen, wenn da plötzlich Kinder auf den Friedhof kommen. Mhm. Bei den Landschaften, die ihr dort bei euch auf den Luisenkirchhöfen schafft, ist das bewusst so gewollt, dass du damit ja auch Menschen anziehst, die dort vielleicht keine Angehörigen haben, die dort beerdigt sind. Ja. Also weil ne, für euch alle, die zuhören und hier zusehen, gerade diese Lüneburger Heidelandschaft oder diese Ölberglandschaft, das ist was, wo ich mich gerne auch hinsetzen würde und sage, hier trinke ich jetzt ein Glas Wein. Jetzt weiß ich nicht, wie häufig das auf deinem Friedhof passiert und wie du damit umgehst. Also weil genau dazu lädt es eigentlich ein.
Ja. Das haben wir gerade jetzt in den Corona-Zeiten erlebt, dass dort auch, also immer irgendwie finde ich in einem echt guten Rahmen, dass die Leute schon wussten, wo sie sind, Picknicks stattgefunden haben auf den Bänken. Also wir bemühen uns sehr, sehr viele ganz konkret Sitzbänke, ne? Also auch thematische Sitzbänke, die ganz unterschiedlich sind, so in den unterschiedlichen Themengärten, also dort anzubieten, und die werden halt auch einfach sehr gut angenommen.
Die Antworten, die du für dich auf in Klammern deinen Friedhöfen gefunden hast, leider haben die noch nicht alle Friedhöfe gefunden. Denn ich sehe durchaus auch Friedhöfe in Berlin, wo ich, wenn ich als also privat wie auch beruflich raufgehe, das eher traurig empfinde, dorthin zu gehen, weil eben niemand mit einer Idee dort hinter steht. Was glaubst du, wie sich die Friedhofssituation in Berlin entwickeln wird? Man muss vielleicht einmal für die Zuhörer auch nochmal erklären, dass von diesen ganzen vielen Friedhöfen, die es gibt, die meisten Friedhöfe mittlerweile zu großen Verbänden gehören, die sich zusammengetan haben und eigentlich in Berlin, glaube ich, zwei Instanzen überhaupt nur Friedhöfe betreiben. Das ist das Land und die Kirchengemeinden. So, aber glaubst du, dass es da zu einem Friedhofsschließen nochmal kommt oder dass es sich mehr zentralisieren wird auf Friedhöfe wie den eurigen, weil dort sich vielleicht Mühe gegeben wird?
Also erstmal Konkurrenz belebt das Geschäft, ne? Und es wird irgendwie, also wie der Marketingmensch sagt, es wird durch unsere Friedhöfe natürlich halt auch ein Benchmarking betrieben, ne? Das heißt, die Latte wird höher gelegt, und das ist aber halt auch einfach was ich und mittlerweile halt auch die Kollegen irgendwie, wir sind gut miteinander, wir bilden uns gegenseitig fort, wir geben uns in unserer Regionalgruppe von diesem Berufsverband, Verband der Friedhofsverwalter, gegenseitig Anregungen. Also wir haben schon ein gemeinsames Ziel. Dennoch ist es so, ja, es gibt eine Konkurrenz, und ja, also die Friedhöfe, die sich heute nicht bewegen und die sich nicht versuchen, auch schlicht und ergreifend an den Bedürfnissen der Menschen zu orientieren, die haben es schwer, und die werden es immer schwerer haben, und da kann das dann halt auch mal passieren, dass sie letztlich auch wirtschaftlich dann sozusagen den Bach runtergehen.
Ne? Was man schon sagen muss, also die Anlagen, die man bei euch auf dem Friedhof sieht, das erfordert schon Budgets. Ne? Also es ist ja nicht so, dass diese Landschaften von alleine entstehen. Also da ist schon auch ein bisschen Mut und im Zweifel auch, also ich weiß nicht, ob jeder, du hast so eine Kirchengemeinde hinter dir, ich weiß nicht, ob das Land Berlin immer in der Lage wäre, so eine gestalterischen Maßnahmen auf den städtischen Friedhöfen oder ähnliches zu machen. Weil was ich zum Beispiel bei euch sehr, sehr interessant finde, und das ist immer wieder auch eine Hauptfrage, mit der ich mit Angehörigen zu tun habe, wir haben nun durch die Form, wie wir arbeiten, eher mit jüngeren Menschen zu tun, die versterben. Also jung heißt da für mich tendenziell unter 80, wo von den Bestattenden immer wieder die Frage herrscht, bin ich eigentlich die nächsten 20 Jahre, die ich in Berlin ein Grab betreuen muss, überhaupt da? Und ihr setzt relativ konsequent auf Grabstellen, wo niemand verpflichtet ist, was zu machen. Oder ist das ein Eindruck von, ist der falsch, der Eindruck?
Nein, der ist nicht falsch. Also der Ansatzpunkt war halt einfach, dass man also versucht, innerstädtisch, also in einer Stadt, halt auch solche naturnahen Alternativen anzubieten, ne? Weil die machen mittlerweile also bundesweit 20% aller
Bestattungen. Naturnah heißt auf. Für dich, ich muss nicht mich um die Blumen kümmern, ich muss nichts machen. Genau. Ja? Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, eine der ersten Beisetzungen, die ich je bei euch gemacht habe, und da merkte ich, dass bei euch Sachen anders sind, mich führten Angehörige in einen Bereich, wo im Wind sich Metallstäbe, die so 1,50 Meter hoch sind, bewegten mit sonnengelb leuchtenden Tellern obendrauf. Das kann man sich, wenn man das nicht erlebt hat, wie die da so sich auch bewegen und vor allen Dingen wie doll die leuchten, ohne dass da Strom fließt, kann man sich das nicht vorstellen. Und vor allen Dingen, weil ihr habt das ja mitten innen eigentlich verwildetes Grabfeld gepackt. Da stehen noch Steine, da ist noch Farn. Und ich stand davor und dachte so, wie einfach, aber auch wie genial. Das ist so ästhetisch und das hat mich wirklich damals sehr, sehr, sehr doll bekommen, weil ich sofort dachte, ich verstehe, warum Menschen sich in diesen Ort verlieben. Der liegt auch noch so am Rand vom Friedhof, da hört man noch mal ein Auto fahren im schlimmsten Falle. Also eigentlich ein Ort, den Leute sich bewusst wahrscheinlich gar nicht so aussuchen würden, weil ihnen das zu laut wäre. Aber das lieben die, diese leuchtenden Momente, die fast schon so wie Menschen, die sich im Wind bewegen, aussehen. Wo kam die Idee dafür her?
Aus Holland und aus Franken. In Venlo, da war vor mittlerweile jetzt so ungefähr 9 Jahren im Mai eine Floriade, das ist sowas wie eine Weltexpo für Pflanzen und für Gestaltung. Und da habe ich in einem Buchenwald 200 von diesen Cazador del Sol, spanisch Lichtfänger, Lichtjäger oder Sonnenjäger eigentlich, gesehen und dachte mir, wow. Ne? Und es gab einen bestimmten Bereich bei mir auf dem Friedhof, der so super traurig aussah, also trauriger ging's nicht. Also dunkler Nadelwald, ne, der Boden kahl gefegt, also kein einziges Blatt mehr auf dem Boden, alles schön ordentlich und alles abgestorben. Ne? Und dann hatte ich halt so ein Bild vor Augen mit diesen Lichtfängern. Als Grabzeichen mit Beschriftung. Ne?
Und die dann, waren nicht als das gedacht?
Nein, gar nicht. Okay. Das gibt es sonst nicht. Also ich habe mir von dem Künstler René Hildebrand, ein Franke, habe ich mir die Genehmigung geholt, Gebrauchsmusterschutz. Ne? Und der hat gesagt, ich finde das so klasse, die Idee. Ja, ich genehmige das ohne Berechnung irgendeiner Gebühr oder so. Also die Namen, Lebensdaten, die werden mit einem Laser, werden die da drauf beschriftet. Die leuchten dann von selbst halt auch so ein bisschen. Ne? Der bauliche Aufwand war ganz gering. Das haben die Umgestaltung haben übrigens auch ehrenamtlich Workcamper gemacht.
Ich meine, das wirkt von außen so genial und einfach.
Das ist super einfach, aber es ist, also wenn ich da, ich mache auch mit Kindern Führungen und die müssen sich den Friedhof gegenseitig in Arbeitsgruppen erklären mit so einem einfachen Leitfaden. Ne? Und da war mal die tollste, also die Schlussfrage ist immer, was fühlt ihr? Also die schwierigste Frage. Ne? Und dann war da so ein Kleiner, der war irgendwie 12 oder so, der sagte dann Dinosaurier. Und das fand ich unglaublich, ne? Weil wir haben da Urwelt-Mammutbäume auch gepflanzt, die zu den Farn gut passen. Ne? Mhm. Und Farn und Urwelt-Mammutbaum, das sind lebende Fossile sozusagen. Sagen, ne? Und das ist die Zeit, aus der die stammen, wo es Dinosaurier gab. Ne? Also Schwarmintelligenz, was auch immer. Ne? Also oft erklären einem die Kinder die Welt besser.
Der hat das,
ne?
Der hat das gespürt.
Ja, der hat das gespürt, ja.
Ich habe eine bisschen heuchlerische Frage, weil eine Sache, die wir bei uns in der Arbeit bemerken, wir haben sicherlich wie ihr das Glück, dass Menschen, die sich auf so eine gestalteten Landschaften bewegen, sind Menschen, die haben sich damit beschäftigt, A, und das sind Menschen, die haben B, im Zweifel auch das nötige Kleingeld, das zu finanzieren, weil das sind natürlich Stellen, die sicherlich viel, viel mehr Arbeit beinhalten als eine normale Grabstelle, aber auch erstmal im ersten Schritt mehr Kosten. Ich sehe ja quasi auch in meiner Arbeit, dass so eine Trennung immer doller wird, wie in ganz vielen Dienstleistungsbereichen. Es gibt einen Bereich von Menschen, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, was passiert mit meiner Oma im Alter, in welches Heim kommt sie, wo wird sie beerdigt, und es gibt genau den anderen Bereich des, ne, des Verarmens im Alter. Was für Antworten habt ihr auf dem Friedhof gefunden für Menschen, die kein Geld haben für eine normale Bestattung? Kann ich auf so ein die Lüneburger Heide kommen im Rahmen von der Sozialbestattung?
Ja, wenn man die Differenz sozusagen drauflegt, also das darf man jetzt immer nicht so laut sagen, aber es gibt diese Schummelmöglichkeit, ne, dass der Sockelbetrag...
Das hört keiner, es ist nur Radio 1.
Ich weiß, es gibt die Möglichkeit halt den Sockelbetrag, ne, also vom Sozialamt, und dann wird in der Familie gesammelt und das wird sozusagen draufgelegt. Diese Angebote sind aber von mir im Vergleich jetzt zu anderen Angeboten, die Memoriam-Gärten, also wirklich deutlich, deutlich schlanker kalkuliert, ja. Also es ist halt auch viel Pfiffigkeit dahinter irgendwie, wie man diese Angebote halt auch vergleichsweise pflegeleicht macht. Also durch Kriterien, wie sich die Pflanzen gut entwickeln, saures Substrat oder Trockenheit oder Mulchsplittpflanzungen, die Feuchtigkeit im Boden halten, und davon profitieren halt die Leute, die das dann erwerben, weil die Preise halt tatsächlich relativ niedrig gehalten sind. Also mal ganz konkret, also zum Beispiel in dem Lichtwald, wo du das beschrieben hast mit diesen Stangen und den leuchtenden Scheiben, Das kostet nur so viel wie die einfachste Stelle in einer Urnengemeinschaftsanlage unter Rasen. Ne? Das ist genauso teuer. Und es ist sogar eine Wahlstelle.
Was kostet die? Kannst du das?
1338, also inklusive der Trauerfeier in der Kapelle, inklusive dem
Lichtzeichen,
inklusive der Pflege für 20 Jahre. Die kostet dort 7 Euro im Jahr, mal 20 Jahre sind 140 Euro. Also das ist schon super fair sozusagen.
Ich springe mal kurz zurück zu deinem Bewerbungsgespräch. So schön das alles klingt, dennoch haben wir beide ja quasi beruflich jeden Tag mit Tod, du wahrscheinlich eher noch mit Trauernden zu tun als mit Verstorbenen, weil die werden wahrscheinlich in den meisten Fällen, liefere ich dir die an und stelle dir die in die Kapelle. Wie gehst du mit dem um, was du jeden Tag, also lässt du die Geschichten, die da kommen, noch an dich ran? Weil ich erlebe dich in den Spaziergängen, wo es darum geht, die richtige Stelle zu finden. Also du warst vorhin bei unserem gemeinsamen Freund Renner, dessen Vater bei dir ja gelandet ist am Ende des Tages. Mhm. Wie gehst du mit diesen Geschichten um, die dir da über den Weg laufen und die zu dir kommen?
Also ich, mein Gott, wenn ich jetzt sage, ich hatte eine glückliche Kindheit und ich habe sogar jetzt noch ein glückliches Leben, ne? Also ich glaube schon, dass das irgendwie halt eine Basis ist, dass man so einen Job irgendwie gut machen kann, ne? Also ich erzähle immer eine ganz kleine Anekdote, die mich so aufbaut, ne? Also ich suche mit einer 81-jährigen Frau eine Grabstelle für die Mutter aus.
Für ihre Mutter?
Genau.
Die noch lebte, okay.
Also die verstorben ist so, ja. Ne? Die 81-Jährige hat ihr ganzes Leben mit der Mutter zusammengelebt. Eine ganz fitte Frau, auch gesundheitlich noch gut beieinander und ganz klar so in ihren Wünschen. Und wie das dann halt ganz normal ist, auch bei solchen Spaziergängen, solchen Stellenauswahlterminen, dann brach es auf einmal aus ihr raus. Damit hat doch niemand gerechnet, dass die Mutter stirbt. Die Mutter war 106. Ja, also man würde jetzt normalerweise lachen müssen, ne? Aber ich fand es so reizend, so menschlich, ne? Also ich meine, für die 81-Jährige war die Mutter natürlich auf eine Art unsterblich, klar. Also der Tod ist auch für die total überraschend gewesen. Und die Art und Weise, wie sie diese Trauer darüber geäußert hat, ne? Also das ist so gewesen, dass mir das irgendwie dann halt auch Kraft gegeben hat. Und das ist irgendwie einem... ja, Lust auf Menschen macht und irgendwie...
Was ich so sympathisch an der Anekdote finde, ist, weil das was ist, was wir auch bei uns im Laden immer wieder haben, dass gerade wenn so Menschen von außen mit uns über unsere Arbeit sprechen, gerne so diese Perspektive, was sind denn schlimme Sachen, die passieren und da so eine Art Wertung statt. Und ich sage, warte mal, ob du mit 81 deine Mutter oder deinen Mann verlierst, ich möchte nicht darüber entscheiden, was schlimmer ist. Wenn du stirbst, gibt es Pläne für Thomas? Kriegst du einen umsonst Platz bei euch auf dem Friedhof?
Also es gibt mittlerweile ungefähr 20 Plätze, die geblockt sind. Ja, ich muss mich noch entscheiden. Nein, das ist ein schlechter Witz. Nein, ich persönlich habe das Gefühl, dass es Langsames und zumal es immer mehr Angebote gibt, wie irgendwie Kompostierung von Leichen oder also auch eine Kremierung, irgendwie kann ich mir nicht so vorstellen. Also ich glaube, dass ich mich im Sarg beisetzen lassen möchte, aber ich habe noch keinen Lieblingsplatz ausgesucht.
Ich finde es ganz spannend, dass die meisten Menschen, die ich kenne, die grob in diesem Bereich sterben, Lebensende arbeiten, dass ich immer wieder höre, dass die meisten nicht verbrannt werden wollen. Das finde ich sehr interessant, darüber müsste man immer länger nachdenken. Glaubst du, also es ist ja schon 100-mal prognostiziert worden, dass die Digitalisierung auch auf Friedhöfen Einzug hält in Form von QR-Codes. Bis dato hat sich so keins dieser Versprechen irgendwie so richtig erfüllt. Wie prognostizierst du so die nächsten Entwicklungsschritte der deutschen Friedhöfe? Wird das weitergehen in dem, was ihr dort macht? Ist das ein Weg? Wird es Massenfriedhöfe geben?
Also mein Ehrgeiz ist irgendwie daran mitzuwirken, dass Friedhöfe eine sinnliche Qualität haben. Und ob jetzt digitale Instrumente da letztlich auch eine Hilfe sein können, zu diesem Ziel zu kommen, das kann ich mir absolut vorstellen. Klar, ich meine, wir haben auch eine hochmoderne SQL-Datenbank und so weiter, ne? Aber das ist alles was nur im Hintergrund läuft, ne? Also da, wo es für mich kritisch wird, ist, wenn der menschliche Kontakt, zum Beispiel bei der Auswahl einer Grabstelle, bei einer Beratung, ne, jetzt alleine so online läuft oder irgendwie nur noch auf die Website. Wir haben auch eine halbwegs ordentliche Website, wo viele Informationen drin sind.
Da muss man einmal zu sagen, das ist für Friedhöfe die Ausnahme. Also ich weiß, dass es Friedhöfe, also es gibt sehr viele Friedhöfe, die dort eher noch auf Windows 7 laufen, was die Webseite angeht, sofern es überhaupt eine gibt, die separat für den Friedhof ist.
Ja gut, wobei, also für mich ist es jetzt halt auch nicht kriegsentscheidend. Es gibt auch wirklich tolle, kleine, romantische Friedhöfe. Es gibt auch in Berlin Dorffriedhöfe, also die da komplett unterbelichtet sind. Und trotzdem ist es ein toller Friedhof, ne? Also das so ist es nicht. Aber zur Unterstützung, ja. Aber also ich bin der festen Überzeugung, dass die Friedhöfe nur bestehen können, wenn der Ort also eine sinnliche Qualität hat.
Ich glaube, ich habe Friedhöfe erst durch meine Arbeit so richtig schätzen gelernt. Mhm. Während ich am Anfang das ganz häufig ehrlicherweise dachte, so, oh, das muss das sein, habe ich wirklich über die Jahre gelernt, wie auch durch Friedhöfe wie den deinigen, das ist jetzt nicht der einzige, muss man immer dazu nehmen, es gibt viele in Berlin, klar, die ganz toll sind, ja, aber zu sehen, was ein guter Friedhof leisten kann, und habe mich quasi von jemandem, der Menschen verstanden hat, die auf gar keinen Fall auf einen Friedhof wollten, zu jemandem entwickelt, der sagt, guck doch bitte mal genauer hin, was es da gibt, weil viele Meinungen aus einem Friedhofsbild entstanden sind, dass zwar leider existiert, aber eben nicht mehr ganz der Realität entspricht. Ich hoffe darauf, dass ich in den 25 Jahren, die ich noch arbeiten muss, ich noch auf viele, viele Friedhofsverwalter treffe, die das, was sie machen, mit so viel Liebe und Hingabe machen, wie du es machst. Und ich hoffe, dass es noch sehr lange dauert, bis ich mich für einen Friedhof entscheiden muss, und wer von den Zuhörern oder von den Zuschauern mal im Fürstenbrunner Weg ist, dort ist einer der Friedhöfe, die Thomas verwaltet, geht da drauf, schaut euch das an. Für mich war das ein Offenbarungserlebnis im Sinne von, auch wenn Friedhofsverwalter alle mit dem gleichen Wasser kochen, so schön kann Friedhof sein. Vielen Dank, Thomas, für das Gespräch.
Ja, ich danke dir.
Bevor ich mich verabschiede, würde ich euch gerne noch eine Empfehlung geben. Man kann sich mit dem Tod ja auf ganz unterschiedliche Art und Weisen beschäftigen. Hier bei uns im Podcast von The End mache ich das in Form von Gesprächen. Ich spreche mit meinen Gästen über ihre Erfahrungen oder über ihre Profession. Die wunderbare Journalistin Henrike Möller nähert sich dem Tod über Geschichten. Und das macht sie in einem neuen Podcast, der bei RBB Kultur läuft. Der heißt Jetzt geht's ans Sterben. In jeder Folge erzählt sie die Geschichte einer Person, die schon Erfahrungen mit Tod und Trauer gemacht hat. Und all diese Menschen, die dort porträtiert werden, eint eins: Sie wollen, dass sich was ändert im Umgang mit dem Tod. Sie wünschen sich einen anderen gesellschaftlichen Umgang. Jetzt geht's ans Sterben, überall, wo es Podcasts gibt.
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End, der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.